Einen schönen guten Morgen, vielen Dank. Man kriegt da so Vorschusslorbeeren und ist doch dankbar für alle Gebete. Wir haben hier ein Thema, das nicht unbedingt erfreulich ist. Einige kennen ja den Namen Dave Hunt und er hat einen Bestseller geschrieben, Die Verführung der Christenheit, 1985, Seduction of Christianity. Und das schlug ein wie eine Bombe, wurden 20 Bücher dagegen geschrieben und er bekam den Vorwurf, er sei negativ. Und dann hat er etwas Bedenkenswertes gesagt. Er sagte, ihr könnt die dickste Konkordanz holen und nachschauen, die Worte positiv, negativ gibt es nicht in der Bibel. Es geht um die Frage, ist es die Wahrheit oder nicht? Und von daher, also angenommen, jemand wird eröffnet, der hat Krebs, da kann der Patient oder wird normalerweise nicht sagen, Herr Doktor, Sie sind sehr negativ. Ihr kennt das ja von Eugen Roth, was bringt den Doktor um sein Brot? A, die Gesundheit, B, der Tod. Drum hält der Arzt, damit er lebe und zwischen beiden in der Schwebe. Der Eugen Roth hat die Ärzte, Anführungszeichen, sehr geliebt. Du erfährst der ganzen Sippe-Groll, die pflegen dich bei Grippe soll und so weiter. Solche Sprüche hat er da kreiert. Aber es geht um die Frage, ist es die Wahrheit oder nicht? Und liebe Freunde, einleitend, jetzt soll ich noch was zu meiner eigenen Person sagen. Also ich bin Wiener, habe mir aber versucht, das Wienerisch auszugewinnen, weil da kommst du in Deutschland mit so einem Dialekt nicht weit, verstehst? Und gewisse Witze kann man leider in Deutschland nicht machen, wenn man sagt, naja, die Deutschen haben jetzt einen japanischen Kanzler bekommen, wie heißt der? Hayasamas, und Hayasamas wirklich. Da verstehen die das nicht. Da muss man so lange erklären und so weiter. Und ich habe einmal vor Russlanddeutschen gesagt, wie wird Putin gesteigert? Und da gab es einmal diesen Gasstreit, Ukraine, Russland, Putin, Rasputin, Gasputin. Und dann sagten mir die Russlanddeutschen, wer war Rasputin? Da ist dann die ganze Pointe weg. Also ich bin Wiener und war aus intellektuellen, nicht aus existenziellen Gründen Atheist. Die Zoologie war jahrzehntelang mein Hobby und da ist eben alles evolutionär erklärt. Und dann kam man sich irgendwie klug vor, wenn man sagte, ihr seid etwas zurückgeblieben mental und die Wissenschaft hat festgestellt, auch seine Überheblichkeit und so weiter, und wurde Atheist. Und jetzt hat es Johannes schon angedeutet, was mein Atheismus zum Einsturz brachte. Es gab verschiedene Entwicklungen, aus Zeitgründen nur kurz. Deswegen hat mich die Prophetie auch immer so fasziniert. War die biblische Prophetie. Ich lernte die Leute von Operation Mobilisation kennen. Und da sah ich mal ein Christentum, das wirklich Sinn ergab. Sonst war für mich Christentum eben Katholizismus, obwohl am Taufstein war ich evangelisch. Und frommes Getue am Sonntag und für den Rest der Woche vergisst man Gott. Und da sah ich, also wenn Christentum Sinn ergibt, so wie diese jungen Leute leben. Und ich hatte damals einen Bestseller gelesen, die Bibel hat doch recht. Und das hat mich einigermaßen angesprochen. Heute könnte man so ein Buch nicht mehr schreiben. Das würde zu viele Angriffe erleben. Wir erleben ja jetzt ja eine ganz massive Infragestellung des Christentums durch den Islam. Und ja, und dann haben die mich eben gefragt, ob ich auch in der Bibel lese, diese jungen Leute von Operation Mobilisation. Das war die unangenehmste Frage überhaupt. Ihr kennt ja den Ausdruck Schlawiner. Ja, also, nein, doch. Und habe deswegen ab und zu in die Bibel reingeschaut und eigentlich nichts verstanden. Oder wenig verstanden, richtiger gesagt. Und da hat mich Gott in einer Sache überführt. Und das ist eben auch meine Biografie bis zu einem gewissen Grad. Es sagte Helmut Thielicke, Theologie ist bis zu 80% Biografie. Ich machte Witze über die Juden. Ich war nie politisch engagiert. Das war rein intellektuell. Es gehörte damals zum guten Ton, wenn man so Witze machte und hatten so Sprüche, da wählt jedermann den Bittermann, wird es bitter dann für jedermann und der Grün und der Blau und so weiter. Und Österreich hat ja sehr viele Antisemiten. Also ich mache hier auch noch eine Klammer auf. Die Schweizer machen über die Österreicher solche Witze wie die die Wiener über die Burgenländer oder die Deutschen über die Ostfriesen. Und als ein Rätsel gebe ich euch auf, mir sagte ein Schweizer dieser Größenordnung, was ist der Unterschied zwischen der Schweizer und der österreichischen Fahne? Die Schweizer haben auf rotem Grund ein weißes Plus und die Österreicher haben auf rotem Grund... Aber jetzt kommt die Stimulanz, mir sagte Auvenil, die Österreicher sind das klügste Volk der Welt, denn sie haben der Welt vorgemacht, dass der deutsche Beethoven ein Österreicher war und der österreichische Hitler ein Deutscher war. Und wenn ihr in Ländern seid wie Indonesien oder Indien, die denken alle, Adolf war natürlich ein Deutscher. Ja. Also das war nicht zufällig, dass da doch so eine gewisse, aber rein intellektuelle, mich hat das Studium viel zu sehr fasziniert, Grundstimmung mehr so antisemitisch war und sie waren regelrecht ein Sprichwort, ich werde nicht vergessen, ich schlug die Bibel auf, eben weil man da herausgefordert war, ob ich denn auch in der Bibel lese, mehr oder weniger ahnungslos und da fiel mein Auge auf Jeremia Kapitel 24 Vers 9. Und ihr wisst, der Prophet lebte vor der Zerstörung Jerusalems, also das war 586 vor Christus und da sagt Gottes Wort von den Juden, ich mache euch zum Fluch, zum Wunder, zum Spott, zum Hohn, zum Sprichwort und zur Fabel für alle Völker, unter die ich euch zerstreuen werde. Und als ich das Wort Sprichwort las, wurde ich stille. Das war wörtlich, was ich tat. Und es ist jetzt 50 Jahre her und ich weiß so, als wäre es letzte Woche gewesen. Da kam in mir hoch, also stimmt doch. Kann das Zufall sein? Denn ich war immer noch atheistisch geprägt, auch wenn man mit den Lippen schon sagte, ja, ich glaube an Gott oder an die Bibel. Aber das war mir klar, wenn es Prophetie gibt, dann muss es eine höhere Intelligenz, dann muss es Gott geben. Da musste mir niemand mehr nachweisen, dass es einen Gott geben muss. Und Gott sagt ja auch in Jesaja 41, dass man daran erkennt, dass er der wahrhaftige Gott ist, dass er die Zukunft offenbart. Und von daher war die Prophetie für mich immer ein gewisses Faszinum. Und es war auch so nach meiner Bekehrung, das war der 4. August 68, da kam ich zum lebendigen Glauben. Vorher dachte ich, ich bin gläubig, wegen... auch so eines religiösen Erlebnisses, das mich verändert hatte. Und das erste Jahr nach der Bekehrung, das war nicht schön. Hinter dem Atheismus steht ja nicht ein neutrales Gedankengebäude, da steht ja schon eine verblendende Macht. Und ich bin so der typische Nachtmensch, am Abend geht's mir gut, am Morgen hänge ich durch. Also dieser Vers aus dem Buch der Sprüche, wenn einer seinen Nächsten des Morgens früh mit lauter Stimme segnet, so wird ihm das als ein Fluch gerechnet. Das ist voll inspiriert. Das ist absolut inspiriert. Mit diesem Vers hatte ich nie irgendwelche Verständnisprobleme. Und am Morgen, also Alexander, du spinnst, du bildest dir das ein, fromme Gefühle und so weiter. Und deswegen habe ich mich ja so in die biblische Prophetie da hinein vertieft, weil man kann sich ja manches einbilden, aber das ist ja Geschichte. Und da ist sie also schon faszinierend. Und jetzt noch mal kurz Dave Hunt abschließend. Er sagte, er ist zutiefst überzeugt, wir stehen vor der Wiederkunft Jesu wegen eines Hinweises, den die meisten Evangelikalen nicht gesehen bzw. übersehen haben, nämlich, dass der Herr das Thema seiner Wiederkunft immer mit Verführung einleitet. Ja, und liebe Freunde, das ist ein unangenehmes Thema, denn wer gibt denn gerne zu, dass er betrogen worden ist? Bitte gebt euch keine Illusion hin. Unser Herz ist trügerischer, als wir denken. Und wenn man sich die Geschichte des Menschen anschaut, nichts ist einfacher oder hervorstechender als seine leichte Manipulier- und Verführbarkeit. Ist das Wesen des gefallenen Menschen. Ich sage dann deswegen so etwas scherzhaft, auf seinem Menschen und Kartoffel gemeinsam, beiden gehen die Augen auf, wenn sie im Dreck sitzen. Das ist die Geschichte des Homo sapiens. Der Mensch ist nicht mündig, sondern sündig und so weiter. Und wir sind stolzer, als wir denken. Machen wir uns nichts vor. Und uns zu sagen, ich habe geirrt oder ich bin betrogen worden, da braucht es viel Gnade und Liebe zur Wahrheit. Und das ist das Kennzeichen der letzten Tage. Wer es der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Die Bibel sagt, dass Gott sie dahin gibt, weil sie die Liebe zur Wahrheit verworfen haben. Und das ist schrecklich, wie heute gelogen wird. Wir leben in einer postfaktischen Zeit. Man rechnet gar nicht mal, dass man überhaupt die Wahrheit hört. Allein, was da jetzt läuft mit dieser Klimahysterie. Man denkt, man hat einen offenen Feldversuch der geschlossenen Abteilung vor sich. Also ich komme jetzt in Schwung. Folgendes einleitend. Eine sehr feine Schwester, die Frau von den damaligen Leiter der Studentenmission Deutschland, sie sagte, mein Vater war ein tiefgläubiger Mann, aber er hat Hitler nicht durchschaut. Der hatte so ein Timbre und so einen religiösen, ja, Zug mit dabei, so einen, ist da mitgeschwungen und zu Beginn sah das ja auch alles sehr konservativ aus. Das deutsche Mädchen trinkt nicht und raucht nicht und trägt die Haare lang. Also die Pietisten waren begeistert. Und dann sagte sie, ich werde das nie vergessen, sagte sie, da kam an einem Abend mein Vater leichenblass nach Hause und sagte, jetzt ist Deutschland verloren. Das war der 9. November 1938, die Reichskristallnacht. Und da ist er aufgewacht, erkannte er, wer sich an den Juden vergreift, kommt ins siebenfache Gericht Gottes. Naja, und 7 Jahre danach war Deutschland am Boden zerstört. Und diese Episode, aber das ist jetzt rein subjektiv, ich sage das nicht dogmatisch, ich sage nicht, dass ich recht haben muss, ich sage, was ich da einfach empfunden habe. Meine Frau und ich, wir fuhren von einer Wochenendfreizeit von Wort und Wissen in der Nähe, wo wir wohnen, dort in Rehe, Westerwald, nach Hause und ich drehe das Radio an und dann heißt es, die derzeitige Koalitionsregierung, das muss November 2000 gewesen sein, das war also Schröder und Fischer, SPD und Grüne, beschließen das Lebenspartnerschaftsgesetz für Homosexuelle. Und da legte sich eine Schwere auf mein Gemüt. Und da kam mir diese Episode in den Sinn, jetzt ist Deutschland verloren. Also ihr seht, das ist kein angenehmes Thema und ich habe hier genommen die Wiederkunftsrede Jesu als Überschrift und wie gesagt die Prophetie aufgesogen und da heißt es, in den Versen 20 bis 24 gibt der Herr eine ganz genaue Schilderung der Ereignisse, die dann sich erfüllt haben durch die Belagerung Jerusalems durch die Römer, die Zerstörung der Stadt. Und da sagt er, wenn ihr aber sehen werdet, Jerusalem belagert von einem Herr, merke, dass er beigekommen ist, eine Verwüstung. Es sind solche Details, dass die modernen Theologen sagen, das ist natürlich nachher geschrieben worden, weil für die ist ja Gott nur eine Idee, keine Person. Schon gar nicht jemand, der richtet oder handelt oder gar die Zukunft offenbaren kann. Wie der Prophet Malachi sagt, ihr verunehrt mich, indem ihr sagt, wo ist der Herr, der da richtet? Also ein richtender Gott, der existiert in der offiziellen protestantischen Theologie ohnehin nicht mehr. Das haben sie ja mehr oder weniger offiziell erklärt, unsere Protestanten in Deutschland. Natürlich immer mit ein paar rühmlichen Ausnahmen. Und man nennt das in der Theologie ein Vaticinum Exivento, dass man also diese angebliche Weissagung nach dem Ereignis geschrieben hat. So wie wenn ich jetzt einen Brief verfasste im Jahre 1990, ein Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer und datiert ihn auf 1985 und dann wäre ich ein Prophet. So geht ihr mit den Prophetien der Bibel um, das kann also nicht vorher geschrieben sein. Und dann sagt der Herr weiter, es wird große Not auf Erden sein, ein Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch das Schwert, die Schärfe, gefangen geführt unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden. Hier sagt der Herr voraus, dass Jerusalem, das eben von den Juden regiert wurde, beherrscht wurde, ihnen weggenommen wird und in nichtjüdische Hände gerät. Und jetzt kommt ein bis der Heidenzeit erfüllt ist. Es steht hier noch in Vers 11 Folgendes. Von Lukas 21, da übersetzt Luther Schrecknisse im Griechischen Phobethron, von Phobos Furcht, die lateinische Übersetzung, die Vulgata sagt Terror. Und eine Umfrage hat gezeigt, die Ängste der Deutschen, jetzt steht an erster Stelle Terrorangst. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Und schaut, hier steht ein Zeitzeuge eines einmaligen Ereignisses. Das soll den Sechstagekrieg nachstellen, wo die Juden nach Jahrtausenden zu ihrer heiligsten Stätte zurückkehrten. Als die Nachricht kam, ich war damals noch nicht gläubig, das war der 5. Juni 67. Krieg im Nahen Osten, da war ebenfalls Sorge, Angst in meinen Gemütern. Es sah für Israel eigentlich nicht sehr verheißungsvoll aus. Die Erzfeinde König Hussein und Nasser hatten sich ausgesöhnt. Auf Sinai-Seite, ägyptischer Seite, 10 Panzerbrigaden, auf israelische nur 3. Es gab damals noch kein israelisches Fernsehen. Alles, was die Israelis übers Fernsehen mitbekamen, war das, was die arabische Welt tönte an Zerstörung. Und als dieser Krieg begann, merke Israel, sagte Nasser, das ist ein Tod. Nun ja, ihr wisst, es ging anders aus. Und am 7. Juni 67 um 10:30 Uhr vormittags kehrten sie zu ihrer Klagemauer zurück. Und da ist dieses berühmte Bild, wie Rabin und Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Moshe Dayan zur Klagemauer gehen und Yitzhak Rabin, das war der damalige Oberbefehlshaber, er sagte, das war der Höhepunkt seines Lebens. Beinharte Soldaten haben bitterlich geweint an der Klagemauer. Es war eine Atmosphäre, die kann man nicht nachempfinden. Es begann eine religiöse Erweckung. Beinharte Atheisten merkten, hier führt eine andere Hand. Es wurde berichtet, wie sie da an der Klagemauer standen. Und einer, der war von einem Kibbutz, der war Humanist, Atheist und so weiter. Und dann sagte ihm der andere Fallschirmjäger, bete. Ja, was soll ich beten? Ja, bete das Schma Israel, höre Israel. Und dann sagte, ich habe noch nie jemanden so inbrünstig das Schma Israel beten gehört wie diesen Atheisten. Also es war eine Atmosphäre. Und wie hieß er, Gershon Abraham, glaube ich, der Gründer der Getreuen des Tempelberges, der stand auch an der Klagemauer und weinte und schluchzte. Also es war ein einmaliges Ereignis. In Deutschland sind sich die Leute vor Begeisterung um den Hals gefallen. Der kleine David hat den riesigen Goliath besiegt. Man hätte nie annehmen können, dass die Stimmung sich mal so dreht. Jetzt hat man ja kürzlich in Berlin eine zu verurteilte Terroristin, die mehrere Menschen in Jerusalem durch ein Attentat getötet hat, ganz offiziell sprechen lassen bei einer palästinensischen Frauenversammlung. Dieselben Leute, die dann immer sagen, nie wieder Auschwitz. Ich kann schon nicht mehr hören. Tut fast alles, um das nächste Auschwitz vorzubereiten. Also merkt, ich denke ich an Deutschland, in der Nacht bin ich um meinen Schlaf gebracht. Kennt ihr vielleicht von Heinrich Heine das Gedicht? Und kann nicht meine Augen schließen und lasse meine Tränen fließen. Ja? Also wenn ihr sehen wollt, wie ein Volk aussieht, das Gott vor unseren Augen dahingegeben hat und zertreten lässt, ist Deutschland derzeit das beste Anschauungsmaterial. Also das soll an dieses Ereignis erinnern. Und die Bibel vergleicht das mit Wehen. Schaut, in der berühmten Wiederkunftsrede, Matthäus 24, also wir haben ja etwas Zeit und wir wollen dann auch Pausen machen, weil die Aufnahmefähigkeit auch bei der nachrückenden Generation, besonders die Heads-Down-Generation, ist nicht mehr so groß. Ich habe die Gnade der frühen Geburt, ich bin noch ohne Fernsehen aufgewachsen und statt eben diese Dinge habe ich Max und Moritz und Wilhelm Busch so auswendig gelernt. Ja? Na gut, in der berühmten Wiederkunftsrede unseres Herrn Matthäus 24 ist euch das bekannt. Ich denke, ich darf das hier kurz einschieben und es verdrießt mich nicht, das auch für einige Ohren zu wiederholen. Ich hoffe, wir wissen alle, warum wir 4 Evangelien haben. Das sind die 4 Grundcharaktere unseres Herrn. Matthäus schildert Jesus als König. Und Matthäus hat die ganz typische Königsstruktur. Markus als Knecht, Lukas der vollkommene Mensch und Johannes Gott. Und es gibt keine größeren Widersprüche. Wer Mensch ist, ist nicht Gott. Wer Knecht ist, ist nicht König. Und das wird in Jesus von Nazareth in einer Schönheit, in einer Schlichtheit, in einer Einfachheit, in einer Einmaligkeit harmonisiert. Da haben Weltmenschen gesagt, das kann man nicht erfinden. Das ist wirklich göttliche Weisheit. Und Markus als Knecht, wir lesen nichts von einem Stammbaum, ist ja uninteressant, wo er ein Knecht ist. Wir lesen nichts davon, dass er angebetet wird, wie im Matthäusevangelium. Da haben wir ja den Skopus vorgegeben, wo ist der neugeborene König der Juden, der König. Und ihm wird gehuldigt, er wird angebetet, wir haben den Stammbaum, bei Markus nichts dergleichen. Wir haben bei Markus nur 4 Gleichnisse, nur eine längere Rede. Ein Knecht hat nichts zu sagen, aber 41 Mal das Wort Eutis oder Eutios, also und alsbald, der Knecht sozusagen ständig arbeitend. Und wenn man wissen will, wie Jesus gelebt hat, Markus Evangelium. Matthäus der König, für die Juden war ja der Messias der König, siehe, dein König kommt. Der König hat etwas zu sagen und die großen Reden Jesu, 5 große Reden haben wir bei Matthäus, die sind in diesem Evangelium und die stehen auch in Beziehung zu den 5 Büchern Mose, weil die Juden so ganz starken Bezug zu der Tora, zum Pentateuch, also zu den 5 Büchern Mose haben. Und also der König hat Schätze und jeder König gibt ja neue Gesetze bekannt und die Königsproklamation ist die Bergpredigt. Das sind die Gesetze des Königs, haben wir in dieser Form nur so bei Matthäus. Nur bei Matthäus steht, mir ist gegeben alle Gewalt in Himmel und auf Erden, der König. Jetzt würde ich fast eine Frage stellen. Es heißt in einem Evangelium, dass die Erde erbebte bei der Kreuzigung und bei der Auferstehung. Steht das bei Matthäus, steht das bei Markus, steht das bei Lukas oder steht das bei Johannes?
Matthäus.
Also, Die Antwort kam schon und da kommen natürlich sofort unsere modernen Theologen und sagen, ja, das ist Gemeindetradition, wenn etwas in den anderen Evangelien nicht erwähnt wird, dann ist das nie original, sondern wurde später eben dann einfach hinzugefügt und so weiter. Nein, der Grund ist ein ganz anderer. Matthäus schreibt für die Juden. Und liebe Freunde, für die Juden wurde alles erschüttert. Ein Erdbeben deutet an, dass das, worauf ich mich gründe, worauf ich stehe, dass das mir weggenommen wird. Und das ist ein Schock. So heißt es mal in Psalm 82, sie lassen sich nicht sagen, sie tappen daher wie die Blinden, darum erbeben alle Grundfesten der Erde. Und könnt ihr euch erinnern, als die Taliban in Afghanistan, in Bamiyan, diese Buddha-Bilder zerstörten, diese riesigen, da waren die Buddhisten natürlich am Boden zerstört. Aber uns hat das natürlich wenig erschüttert. Und für die Römer, dass da im östlichen Ende ihres Imperiums ein Tempel in Flammen aufging, war auch nicht so weltbewegend. Aber für die Juden ist alles erschüttert worden, worauf sie sich gegründet haben, der Tempeldienst, der Opferdienst, die Erwählung, das Priestertum und so weiter, alles weggenommen, kein Stein blieb auf den anderen. Und deswegen steht nur bei Matthäus, die Erde erbebte bei der Kreuzigung und dann bei der Auferstehung. Also das sind Zusammenhänge. Und gerade weil der Islam uns so herausfordert, sollte man wissen, warum wir diese 4 Evangelien haben. Und die große Wiederkunftsrede haben wir eben in dieser Form als 5. große Rede bei Matthäus. In Matthäus 23 bündelt der Herr in den letzten 3 Versen seinen Dienst hier auf Erden zusammen. Und es ist ein Klageruf. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten, steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kindlein versammeln, wie eine Henne versammelt, ihre Küchlein und ihren Flügeln. Aber ihr habt nicht gewollt. Na, liebe Freunde, wir haben jetzt in den bibeltreuen Kreisen in Deutschland so Debatten, Calvinismus oder nicht, Arminianismus und so weiter. Und ich habe ja, ich würde fast sagen, zum Glück eine naturwissenschaftliche Ausbildung und da weiß ich, dass es gewisse Phänomene gibt oder Modelle, die man nicht linear auflösen kann. Und wir haben natürlich die Erwählung und die Vorherbestimmung in der Bibel, aber wir haben das andere auch, aber das können wir nicht linear auflösen. Und da haben dann die Calvinisten, die Hyperkalvinisten doch Probleme, weil der Herr weint um Jerusalem. Nach ihrer Vorstellung hat ja Gott alles so geplant und so weiter. Und liebe Freunde, Vorherwissen heißt nicht vorherbestimmen. Das beste Beispiel ist Petrus. wo der Herr ihm sagen muss, du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, ich sage dir, ihr, der Hahn, gar einmal gegrätet, hast du mich dreimal verraten. Und was geschieht dann, nachdem das sich ereignet hat? Stellt sich dann Petrus hin, sagt er, hierher, da haben wir es ja, war ja alles vorherbestimmt, kann er nichts dafür. Lesen wir das? Das ist ja für mich eine fantastische Stelle, Lukas 22, ich glaube, es ist der Vers 30. Der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Das ist ja das Bild für eigentlich die Gnade, wie Gott sich uns zuwendet. Wenn ich jemanden verleugne, wende ich ihm ja den Rücken zu. Und hier die Gnade Gottes, er wandte sich und blickte ihn an. Und dann geht er hinaus und weint bitterlich. Und jeder Mensch, der in dem Sinne die Gegenwart, das Angesicht Gottes geistlich schaut, der ist nicht mehr derselbe. Und dann kommt die berühmte Prophetie zurück zu Matthäus 23, Vers 38. Siehe, euer Haus soll euch Wüste gelassen werden. Die berühmte Prophetie von der Zerstörung des Tempels. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprecht, Baruch haba b'shem Adonai. Gelobt seid ihr, da kommt der Name des Herrn. Jetzt keine Angst, viel mehr Hebräisch kann ich nicht. Ich kenne noch so seltene Worte wie Amen und Halleluja. Also nicht, dass ihr meint, hier ist ein Hebräischkenner. Aber hier haben wir dieses weitere Biss, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr sprecht, gelobt seid ihr, der da kommt. Ja, das ist der letzte Vers von Kapitel 23 und dann Kapitel 24, das Kommen Jesu. Naja, und dann, ich habe öfter schon darüber gesprochen, weise gewöhnlich darauf hin, die erste Antwort unseres Herrn auf die Frage der Jünger, was sind die Zeichen eines Kommens, dass er sagt, sehe zu, dass ich niemand verführe. Also ein unangenehmes Thema. Und wir leben in einer Zeit der Mega-Verführung. Ich könnte da Tag und Nacht lang, muss ich vorstellen, ein über Channeling eingegebenes Buch, Ich bin bei dir oder Ich bleibe bei dir, von Sarah Young, 12 Millionen Mal verkauft als Andachtsbuch, auch in vielen konservativen Kreisen. Wie ist das möglich? Da ist ein Jesus, der redet in der Ich-Form. Die Bibelverse, er bringt nie eine Bibelstelle, die schreibt sie dann dazu, die Sarah Young und so weiter. Das ist genau das, was die Reformatoren massiv bekämpft haben. Keine neuen Offenbarungen, schon gar keine Ich-Jesus-Botschaften. Sie wussten, das führt in die Irre, das führt in den Katholizismus. Das bringt uns genau in den Sumpf, in dem die Welt damals vor der Reformation war. Und dann spricht eben der Herr von Kriegen und Kriegsgeschrei und. Aber der entscheidende Satz ist dann Vers 8, das ist ein rabbinischer Ausdruck, das ist der Anfang der Wehen. Man spricht in der rabbinischen Theologie von den Wehen des Messias und damit deutet er an, also es kommen solche Schübe und je näher die Geburtsstunde kommt, desto mehr beschleunigen sich diese Dinge. Und es ist unglaublich, wie sich jetzt die Dinge beschleunigen. Man kann die ethische Situation Deutschland vor 10 Jahren nicht mehr vergleichen mit heute. Wir haben ab diesem neuen Schuljahr, also das letztes Jahr begann im Bundesland Hessen, wo ich jetzt wohne, muss Gender den Erstklässern, den Sechsjährigen beigebracht werden und sexuelle Vielfalt und Patchwork-Familien und Homosexualität, alles gleichwertig. Der Staat als Frühsexualisierer, als Kinderschänder, das ist ein absoluter Horror. Und immer noch schlafen uns die Frommen. Noch eingelullt. Und merken nicht, was sich da immer mehr beschleunigt. Und wir gehen ja da auf schreckliche Gerichte zu und dann liest man in der Zeitung, unsere Welt steht vor einer Katastrophe. Jetzt denkt man ja, warum? Wegen Sodom und Gomorra, wegen Vergießen von unschuldig Blut, Abtreibung und Rebellion? Nein, Klimaerwärmung. Die Katastrophe. Das ist eine Religion geworden. Du bist jetzt ein Ketzer, wenn du da deine Fragezeichen dranhängst. Psalm 53, Vers 6. Die Gottlosen fürchten sich, wo nichts zu fürchten ist. Und das darf ich ja hier sagen, das war ja in Deutschland. Wenn ich als Österreicher da Wilhelm Busch, also jetzt nicht den Humoristen, sondern den begnadeten Essener Jugendpfarrer zitiere, und ich als Österreicher dann den Deutschen, und da legt er los, er starb 66, also das war 63, wir Deutschen sind das dümmste Volk geworden. Sie haben Angst vor der Arbeitslosigkeit, vor Krebs, vor der Atombombe. Diese Narren, sie sollen Angst haben vor dem, der Macht hat, Leib und Seele zu verderben in der Hölle. Wir sind das dümmste Volk geworden. Wilhelm Busch, so ungefähr Originalton. 63. Ich habe mir manchmal gedacht, wenn man den Mann auferwecken könnte und ihn jetzt in unsere Zeit führt. Wisst ihr, wenn man damals gesagt hätte, wir waren Homosexuelle verheiratet, da hätten sie dich ja zu Recht mit Blaulicht in die Klapsmühle gebracht. Jetzt bringen sie dich in die Klapsmühle, wenn du dagegen bist. Also das ist ein Wertewandel, das ist unglaublich. Und hier eben ein Zeitzeuge, die Jugend weiß es nicht anders. Und so eine, also richtige Schubwehe war eben meiner Erkenntnis nach die Rückeroberung Jerusalem, 7. Juni 67. Und jetzt liste ich auf, das hatten wir, was so um diese Zeit begann. Das Bild zeigt die Einweihung der Klagemauer nach dem Sechstagekrieg zum Shavuot-Fest, also Pfingstfest, 67. Der israelische Staat rechnet mit 50.000, kam mit 300.000. Also das war ein besonderes Ereignis und jetzt so einige dieser Daten, die da einsetzen. Ich habe das, Schleichwerbung für diese Schrift, das Wort Schleich kann man weglassen, Hintergrund des Terrorismus. Ich habe es 79 geschrieben, also von diesem Blickwinkel das auch im Hinterkopf behalten, wenn ihr das mitnehmt. Die Bibel beleuchtet Hintergründe des Terrorismus, weil eben hier so ein Zeitzeuge eines Wertewandels steht. Ich habe kürzlich jemand aus unserer Gemeinde, der ist 40 Jahre alt, gesagt, du, als ich mich bekehrte, 68, gab es keine nackten Frauen auf den österreichischen Illustrierten zu sehen. Seine Antwort, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und das ist ja der wahre Gradmesser geistlicher Kraft, immer auf moralisch-ethischem Gebiet. Es hat ein Russe, Simonow Runge, gesagt, als unverdächtiger Zeuge, vital aufstrebende Nationen sind immer puritanisch, sterbende liberal bis zur Schamlosigkeit. Und es gibt eine Untersuchung von einem gewissen James Unwin, Oxford Press, Sex and Culture. Da hat er gegen seine Vorstellungen eigentlich nachweisen müssen an 80 Kulturkreisen, wenn eine Generation voreheliche sexuelle Beziehungen gestattet, war das immer die letzte. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Und ich habe das schon vor Jahrzehnten mehr oder weniger so deutlich gesagt, und da warst du natürlich nicht beliebt, weil Nein und Erweckung und es geschieht so viel und in manchen Ländern, besonders wo Verfolgung ist, wie also China und anderen Ländern, da geschieht ja auch viel. Und ich hörte Bill Bright selber, den Gründer von Campus für Christus, im Jahre 1980 in Gießen sagen, er erwartet, dass in diesem Jahrzehnt, also die 80er Jahre, sich 1 Milliarde Menschen bekehrt. Also eine völlig falsche Eschatologie. Das war wirklich ein feiner Mann und so weiter, aber ich weiß, wie dadurch bei Campus, die wollten das nicht wahrhaben und das ist so negativ und nein und dergleichen. Also macht man sich nicht beliebt, wenn man darauf hinweist. Und hier die Wende zum Wassermann, und da steht hier in dieser Schweizer Zeitung Spuren äußerlich, können wir die 68er Bewegung als eine dieser neuen Entwicklungen, dieses neuen Zeitalters verstehen. Hier Shirley MacLaine, es ist also alles schon etwas länger her. Und sie und die damals meist dekorierte Frau der 80er Jahre, Elisabeth Kübler-Ross, diese zwei Frauen, Shirley MacLaine und Elisabeth Kübler-Ross, die hatten eigentlich als Botschaft die beiden Urlügen in der Geschichte der Menschheit. Die Botschaft von Shirley MacLaine war, der Mensch ist Gott. Und da steht sie so beschwörend in diesem Film Out on the Limb an der Pazifikküste und sagt, I'm God, I'm God, I'm God. Und die Botschaft von Kübler-Ross, 28 Ehrendoktortitel und so weiter, es gibt keinen Tod. Und somit hat es ja begonnen. Ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet mitnichten sterben. Also am Ende kommt wieder, und jetzt einige Ereignisse, die damals begannen. 2. Juni 67, offizielle Datum des deutschen Terrorismus. Hippiewelle, Sexwelle, Drogenwelle, Okkultwelle, Kampf um die Abtreibung der 68er und so weiter. Und es wurde damals bei einer Schaddemonstration der Student Beno Ohnesorg erschossen. Und darauf sagte die RAF, seht ihr, der Westen ist aggressiv. Er tötet harmlose Demonstranten, dann können wir auch zur Waffe greifen. Und dann gab es ja die Bader-Meinhof-Truppe und so weiter. Und ich habe mich gefragt, wie gibt's das? In Deutschland kann man den Bundeskanzler ohrfeigen, es ist es ja den Kiesinger gegangen, er kriegt womöglich noch einen Orden. Seit wann wird man in Deutschland erschossen? Wisst ihr, wer ihn wirklich erschossen hat, was nach der Wende ans Licht kam? Karl-Heinz Kuras, Stasi-Mann. Das war vom Ost-Berlin aus von der Stasi gesteuert. Und da sagte dann jemand, jetzt müssten wir eigentlich die Geschichte umschreiben. Die 68er hatten zwei Zentralen, von denen sie gesteuert wurden. Das war Hamburg über Spiegel und die Zeit, die Zeitschriften und Ost-Berlin Stasi-Zentrale. Und die haben es geschafft. Die haben genau das, was sie geplant haben, geschafft. Dann war die große Empörung gegen den Westen und die wirklichen Drahtzieher waren die im Osten. Aber wir leben eben einmal in einer verkehrten Welt und das reift ja jetzt immer mehr aus. 67, als die Popkultur unsere Welt für immer veränderte, die Drogenwelle beginnt mit Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Am 26. Mai 67 wurde die publiziert und man sprach von Psychedelic Summer, Beatlemania, England im Drogenrausch. Und dann gingen ja die Hippies zu dem Maharishi Mahesh Yogi, dann beginnt die transzendentale Meditation. Da ist der Paul McCartney heute noch stolz drauf. Er hat unserer Generation eine Beruhigungssache eben gebracht. Und dann sagte, wir werden gleich sehen, wer das war, für meine Generation, für mich ganz persönlich, war Sgt. Pepper, Lonely Heart Club Band, whatever that means, was immer das heißen mag, mehr als nur Musik, es war ein neuer Lebensstil, eine Botschaft von Freiheit und Aufbruch. Das sagte Bundesaußenminister Joschka Fischer bei der Eröffnung der britischen Botschaft in Berlin. Ein Apokaot, Steinewerfer. Das kann auch nur Deutschland, sowas zum Außenminister zu machen. Also ihr seht, Klagerufe und so weiter. Mir sagte ein befreundeter Evangelist, du, wenn du nach Österreich kommst, frag doch an, ob ich da Asyl ansuchen kann. Ja? Also da gibt es etliche. Dann, ja, das sagte Anton LaVey, Gründer der ersten offiziellen Satanskirche, 1966. Das Zeitalter des Satanismus begann 1966. Als man Gott für tot erklärte, der Verein für sexuelle Freizügigkeit gegründet wurde und die Hippies eine freie Subkultur entwickelten. Die Familie hat vorher nie einen Mensch in Frage gestellt. Jetzt von der Zentralstelle für Politik und Bildung in Bonn wurde Heterosexualität, das war kürzlich eine Veröffentlichung, nur noch negativ dargestellt. Die Jusos wollen überhaupt die Überwindung, also in Deutschland, des Ehebegriffs. Es ist unheimlich, in welchen Zeiten wir leben. Und da gibt es immer noch schwer, wir sagen, Erweckung. Europe shall be saved. 100 Millionen sollen sich in Europa bekehren. Und nochmals, der wahre Gradmesser geistlicher Kraft ist immer auf moralisch-ethischem Gebiet. Das erste Symptom, wenn die Furcht Gottes weg ist, ist Unzucht, Hurerei, Ehebruch und das Schlimmste ist dann die Perversion. Und da gibt es Leute, die sagen, sie sind voll Geistes und Lobpreisleiter und lassen dann die Frau stehen und gehen mit der Nächsten davon. Oder wir haben auch erlebt dort in der Nähe, wo wir wohnen, dass die beiden Lobpreisleiterinnen dann in lesbischer Beziehung zusammengezogen sind und so weiter und so fort. Aber sie sind voll Geistes. Tja, an der Frucht erkennt man den Baum. Wie wird jetzt diese Zunahme des Übernatürlichen erklärt? Also ich komme ein wenig zum Beginn des Anfangs der ersten Phase der Einleitung. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Aber wir machen eine Pause, weil ich packe ja so viel rein. We're all slain in the brain. Und dann, ja, mein Satz kenne ich einige schon nach der letzten Predigt, weil das Publikum erledigt. Also, ich lockere bewusst auf, Humor, Stress abbauen und so weiter. Und ihr könnt also das hier nachlesen. Und hier mache ich doch noch gleich Schleichwerbung. Mich hat ja dieser Sechstagekrieg fasziniert. Und Ich habe mich ein Jahr danach, 68, bekehrt und habe diesen Artikel 71 oder 72 geschrieben. Und mich rief vor ungefähr eineinhalb Jahren Roche Liebe an, sagt: Alexander, komm doch und halte einen Vortrag über die Glaubwürdigkeit der Bibel. Ausgerechnet Roche Liebe, dieses Multitalent, der kann 10 Sprachen, der hält ja die allerbesten Vorträge zur Verlässlichkeit der Bibel und Geige und Klavier und so weiter. Ich kann nicht mal mehr Noten lesen. Und dann sagt er mir: Du, ich kenne dich. Als ich noch Schüler war, ich habe damals deine Schrift, also den Sechstagekrieg in biblisch-prophetischer Sicht, in die Hand bekommen. Er sagt mir wörtlich, ich habe es aufgesogen wie ein Schwamm. Und da kam mir der Gedanke, ja, warum soll ich das wieder auflegen? Das war ja Schnee von gestern, aber jetzt war 50-jähriges Jubiläum, also dann 2017, und da hat es der Mitternachtruf hier neu aufgelegt. Brennpunkt Sechstagekrieg. Also wie wird das jetzt erklärt? Weil als ich noch studierte, war die Wissenschaft die ungekrönte Königin. Wenn man damals gesagt hätte, du, es werden einmal Märchenbücher für Erwachsene und sogenannte Fantasyfilme die größten Erfolge werden, der Kassenschlager und in der Filmindustrie, hätten wir gesagt, das gibt es nicht, wir sind zu sehr aufgeklärt. Und es ist eine Erfüllung von 2. Timotheus 4, wo Paulus sagt, dass eine Zeit kommen wird, dass sie die gesunde Lehre nicht mehr tragen werden und sie werden sich von der Wahrheit zu den Fabeln kehren. Und da steht für Fabeln im Griechischen das Wort Mythos. Das gibt es 5-mal im Neuen Testament, immer negativ. Und sogar Eugen Trevermann, der ja die Bibel rein psychologisch, existenziell erklärt, er sagt, die Bibel, muss er zugeben, ist mythenfeindlich. Also wie erklärt man das? In der New Age, beziehungsweise in der Esoterik, erklärt man das mit der Astrologie. Den Beginn des Wassermann-Zeitalters. Das hängt zusammen mit dem Frühlingspunkt und so weiter. Und der wandert rückläufig 2 Jahrtausende durch ein Sternbild. Und vorher war das Sternbild der Fische, das war das Symbol des Christentums. Davor war das Sternbild der Widder, das war das Symbol des Judentums. Und dann kam eben das Christentum. Und jetzt kommt der Wassermann, dargestellt als Wasserträger, gießt Ströme des Wassers über die Menschen aus. Und deswegen machen sie übernatürliche Erfahrungen, Stimmen, Visionen, Bilder, Exkursion der Seele, Telepathie und was es da nicht alles gibt. In der Naturwissenschaft oder in der nichtchristlichen Welt erklärt man es mit Evolution. Wir haben jetzt den Evolutionsstopp der Materie und die Evolution der Psyche. Bewusstseinserweiterungsprogramm. Da können wir eben Gedanken lesen und so weiter, Kontakt haben mit Außerirdischen und. Und soll ich das noch erzählen? Jetzt, wir haben ja das große Brexit-Chaos und gegen alle Erwartungen ging eben die Brexit-Abstimmung gegen die EU aus. Und ich habe das abgespeichert, wer es nicht glaubt, kann auf mich zukommen. Da hat Jean-Claude Juncker auf Französisch in Brüssel erklärt, in der EU-Versammlung, darüber wurde in Deutschland überhaupt nichts berichtet, dass Bewohner fremder Planeten sehen die Entwicklung mit Sorge und wir sollten uns so verhalten, dass wir denen keinen Kummer bereiten. Ich kann das natürlich nicht beweisen, aber meiner Ansicht nach ging das zur spiritistischen Sitzung. Das sind ja hilflose Menschen. Auch Roosevelt ging ja immer zu einem Medium, der Jean Dixon. Und in Bonn gingen sie zur Buchheller. Und die Hillary Clinton ging zur Jane Houston, das war ihre Geistleiterin und so weiter. Und da waren die völlig überrascht. Und für Spiritisten sind das ja nicht Geister, sondern Bewohner anderer Planeten. Der Herausgeber der UFO-Nachrichten, George Adamski, der war Spiritist. Und Würstelverkäufer bei der Mont-Palomar-Sternwarte. Randbemerkung. Und der Vater des modernen Spiritismus, Emanuel Swedenborg, der behauptete ja, sich mit Wesen vom Mars und Jupiter zu unterhalten und die Mondwesen stoßen so schrille Schreie aus, weil da so eine dichte Atmosphäre ist und so weiter. Und übrigens, das las ich zufällig, weil da diese Hofastrologin von Mitterrand gerade 80 Jahre alt geworden ist, die Elisabeth Tessier, er hat sie ausdrücklich gebeten, ihm einen günstigen Tag zu sagen, an denen er die Maastrichter Verträge unterschreiben kann. Also wir sind fest gegründet auf Humanismus, Okkultismus, Spiritismus, Aberglauben, das ist die gewaltige EU. Ihr seht, ich bin ein ganz großer Fan von diesem Imperium. Aber in der christlichen Szene, da wenn man zum Beispiel Kommentare liest zum Thema Zungenreden aus dem 19. Jahrhundert, die wussten nicht, was das ist. Da gab es so zwei Definitionen. Sie standen ja dann bei der neuapostolischen Erweckung ziemlich wehrlos dem gegenüber und dachten, ja, das ist jetzt ein Wiederaufflammen dieser gemeindlichen, urgemeindlichen Gaben. In der christlichen Szene erklärt man das mit der Prophetie von Joel, die leider völlig falsch ausgelegt wird, aber das aufzudröseln, da müssten wir wiederum ein paar Stunden dranhängen. Und David Wilkerson in seinem Buch Jesus Christus Felsengrund, ein Beitrag, das größte Geheimnis aller Zeiten, da schreibt er, es wird auf der ganzen Erde eine Überflutung mit dem Heiligen Geist stattfinden, die jeden Mann, jede Frau, jeden Jungen und jeden Mädchen erfasst. Gemäß Gottes Wort können wir annehmen, dass es eine begrenzte Zeit geben wird, vielleicht nur wenige Wochen oder Monate, in der es möglich ist, dass jeder Mensch ein überwältigendes Erlebnis mit dem Heiligen Geist macht. Und das in unserer New Age und okkult und esoterisch verseuchten Zeit. Ihr könnt euch vorstellen, was das für eine Steilvorlage ist für diese Phänomene aus der Geisterwelt in frommer Verpackung. Jeder Mohammedaner und Jude, Politiker, führende Männer und Diktatoren, Reiche und Arme, Schwarze, Weiße, Rote, Gelbe. Heute müsste man noch sagen, Homo, Hetero und Divers. Wir haben jetzt ein drittes Geschlecht in Deutschland eingeführt. Ist ja unheimlich, ist ja richtig unheimlich, was sich abspielt. Jeder Kriminelle hinter Gittern, jede Prostituierte auf der Straße, Studenten, Professoren, Minister, führende Politiker, die Alten und Schwachen, die Jungen und Starken, Russen, Christen, Afrikaner, Inder, Europäer, jede lebendige Seele sollte dieses ungewöhnliche Geschehen erleben. Also das ist das Erklärungsmodell, ja, jetzt erfüllt sich Joel und so weiter. Und die Bibel sagt ja in den Wiederkunftsreden das genaue Gegenteil und spricht von kräftigen Irrtümern, die Gott am Ende der Tage schicken wird, und das gehört da dazu. Ich möchte allerdings zur Ehrenrettung von Wilkerson sagen, er wurde mir je länger, je mehr sympathisch. Ich bin ja durch sein Buch Kreuz und Messerhelden am meisten betrogen worden. Ich war damals noch jung im Glauben und in dieser Zeit breitete sich die charismatische Bewegung von Amerika kommend immer mehr aus. Und das Buch ist so faszinierend und sowohl meinem Bruder und mir räumlich und zeitlich unabhängig auf die Knie gegangen, Herr, gib mir die Geistestaufe. Und es dauerte dann 18 Monate, bis ich draufkommen musste, dass es ein anderer Geist war. Und das hat mich so erschüttert, wie ist es möglich, dass, obwohl man Kind Gottes ist, trotzdem ein anderer Geist mitmischen kann. Und ich wollte nicht die Erfahrung. Ich habe dann gesagt, Herr, wie gibt es diese Vermischung in der Bibel? Wir werden dann am Schluss noch einiges sehen. Ich wollte nicht erfahren, mit Erfahrung kann ich euch alles beweisen. Mit Erfahrung kann ich beweisen, dass der Buddhismus stimmt, dass ihr schon früher hier auf dieser Erde gelebt habt. Wo ist der biblische Beleg? Und da hat mir Gott die Augen geöffnet, das erwähne ich jetzt am Rande. Schleichwerbung, hier könnt ihr das genauer nachlesen. Anhand von 1. Korinther 10, wo Paulus auflistet, warum sie im Gericht Gottes, im Alten Testament alle starben. Lasset uns nicht Unzucht treiben, etliche trieben, fielen an einem Tag 23.000. Werdet nicht Götzendiener, wie geschrieben steht, das Volk ward lüstern und sie standen auf. Und da steht im Griechischen ein Wort, Peizo, von Peis, dem Kind. Deswegen übersetzen einige hüpfen, tanzen, springen und so weiter. Ja, wenn man so Hillsong-Konzerte sieht und ICF, da denkt man, das ist genau jetzt 1. Korinther 10, Vers 6. Murret nicht, wie etliche Murten, wurden umgebracht durch den Verderber und so weiter. Und dann fragte ich mich, warum schreibt er das? Ist ja interessant. Und da war der Aha-Effekt. 1. Korinther 11, Vers 30. Natürlich, in Korinth gab es Tote. Es sind Schwache, krank unter euch, sagt Paulus, und ein Gutteil ist, Koimao, entschlafen, gestorben. Und da waren mir die Zusammenhänge klar. Kapitel 11, Vers 30 steht das. Kapitel 10, 20, ich will nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der Dämonen seid. Ihr könnt nicht trinken das Herrnkelch und der Teufelkelch. Könnt nicht teilhaftig sein, Tisch des Herrn, Tisch der Dämonen. Wollen wir dem Herrn trotzen, sind wir stärker als er? Und jetzt füge ich hinzu, Antwort nein, Beweis Tote. Paulus sagt, seid total vermischt. Und wir haben eine Generation, die ist ja in der Gemeinschaft der Dämonen. Für diese der Korintherbrief top aktuell. Man hat in Kanada eine Studie anstellen wollen, wie wirkt sich Pornografie auf Minderjährige aus. Mussten es einstellen, fanden niemanden, der nicht in diesem Alter schon pornografische Filme gesehen hat. Wir haben die Generation voll Porno. Und die reden dann von Europe shall be saved. Und dieser selbe Wilkerson aber, ich habe mal einen Vortrag von ihm gehört, wo er aufzeigt, er hat nämlich das Wohlstandsevangelium massivst gegeißelt, hat die Kinder beim Namen genannt. Da gingen auch Leute aus seinen Vorträgen heraus, hat die Oberflächlichkeit gegeißelt und dann erzählt er einmal bei so einem Vortrag in Russland mit Übersetzer, wie da Leute auf einmal da sich wie so Schlangen zwischen den Stühlen bewegen und dann sagt er, you know, I don't want these people, put them down. Ich möchte also nicht die irgendwie herabsetzen. Und dann kämpft er mit Tränen. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil man sollte eigentlich diese Dinge sagen mit Tränen in den Augen, wenn man sieht, was für ein Gericht sich anbahnt. Und schon gar nicht als jemand, der besser ist. Und er hat am Ende seines Lebens in seiner Times Square Church in New York kein Zungenreden öffentlich mehr geduldet. Das erzählte mir Dave Hunt. Und der Grund war, er sagte, it's always so disruptive. Das ist immer so störend, immer so unterbrechend. Also der sprang dann von dem Zug ab, auf den andere aufspringen wollen, um ihren Laden in Schwung zu bringen. Das hier ist ein astrologisches Zentrum in Neu-Delhi. In Indien ist ja alles auf Astrologie gegründet. Auch der Tag, an dem sie die Unabhängigkeit gingen und so weiter, was dann Millionen Tote bewirkt hat. Freedom at Midnight gibt es ja da so ein spannendes Buch. Und jetzt nehmen wir noch eine letzte Hürde und dann machen wir mal eine Pause. Die Bibel ermahnt bzw. warnt, wachsam zu sein. Seid nüchtern und wachet und schaut... Hier, ja, denn euer Widersacher, der Teufel, geht herum wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Das schreibt Petrus nicht an die Ungläubigen. Das steht ja für die Gläubigen da. Und genau das ist mir passiert auf der Suche nach der Geistestaufe, nach dem Buch von David Wilkerson, Kreuz und Messerhelden. Herr, gib mir die Geistestaufe. Da sieht man, wie wichtig die Lehre ist. Das Wort Lehren steht 98 Mal im Neuen Testament. In den Geist getauft 7 Mal. Man hat heute manchmal den Eindruck, als wäre es genau umgekehrt. Es würde überall stehen Geistestaufe und Lehre, so sagt uns Friedrich Hensler, ist sowieso mega out. Wie wichtig Lehre ist, denn von der Bibel her ist ja jeder, der Kind Gottes ist, mit dem Geist getauft. Naja, jetzt habe ich da etwas gesucht, was mir der eigentlich längst gegeben hat. Ich habe mir da die Hände auflegen lassen von jemandem, der so eine faszinierende Ausstrahlung hatte. Und statt nüchtern wurde ich dann und wachsam wurde ich statt wachsam passiv. Unnüchtern, ja, da kümmert er sich nicht um deine Theologie, dass du denkst, ich bin Kind Gottes, mir kann das nicht passieren. Der kommt dann. Keine Sorge, Entschuldigung, ich sage jetzt fast zu polemisch. Und wenn das stimmt, dass wenn man als Kind Gottes eben von Neuem geboren ist, einem nichts mehr passieren kann und soweit alles in Ordnung ist, warum haben wir dann noch die Briefe? Dann hätte Paulus schreiben können, ihr seid bekehrt, alles in Ordnung, viele Grüße, euer Paulus. Amen. Und jetzt schaut, die häufigste Betonung nach Verführung ist Wachsamkeit in den Wiederkunftsreden unseres Herrn. Und hier Markus 13, die letzten Verse, die letzten 5 Verse, 4-mal seid wachsam. Seht euch vor, wachet. Ihr wisst nicht die Zeit, wann die Zeit ist. Und dann kommt dieses Bild von diesem Menschen, der wegzog. Und hier, was ich aber euch sage, sage ich allen, wachet. Es ist so, als wäre ich am Sterbelager eines Menschen und würde ich fragen, du, was hast uns als Wichtigstes mitzugeben? Seid wachsam. Ja, warum hat der Herr sich so oft wiederholt? Und er sagt sogar in Lukas 11, 35, das ist ein merkwürdiger Satz. Sieh zu, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Und da gibt es ja jetzt einen Bestseller, das Buch der Mitte von Vishal Mangalwadi. Und im Hinduismus ist das Grundthema Erleuchtung. Und damit das übertragen wird, rühren Sie dich an. Ein Schweizer Freund von mir, wir standen einmal in Andhra Pradesh, unter Tribal People, also so Stammesleuten, und standen so da, und da kam so ein junger Mann auf uns zu, und auf einmal bückte er sich blitzschnell und rührte unsere Schuhe an. Und da haben mir Frauen also so Ölfläschchen oder ja, Flaschbehälter angeboten, wären bereit auch gewesen, Rupien dafür zu bezahlen, also alles mit christlichem Hintergrund, dass ich darüber bete. Das ist ihre Vorstellung, so eine Berührungsmagie. Und da sagt Vishal Mangalwadi, du brauchst nicht Erleuchtung, du brauchst Vergebung. Das ist unsere Botschaft. Die Sünde ist der Leute verderben. Erleuchtung haben wir genug. Keine Mangel. Kannst da bald schon an jeder Ecke meditieren, Atemübungen, Esoterik und Yoga-Meditationen. Kriegen wir wie Sand am Meer. Nur Sündenvergebung haben wir nicht mehr. Ich mache da noch eine kleine Klammer auf zur Auflockerung. Ich lernte einen Bischof von Tansania kennen, von der African Inland Church, hing zusammen mit der Mission, wo ich da angestellt war, als Evangelist. Und da fragte ich ihn nach Reinhard Bonke. Der ist in Afrika bekannt, eben wie ein bunter Hund. Und da erzählte er, wie er von der Kanzel aus den Leuten sagte, holt eure Taschentücher raus, legt es auf eure kranke Stelle und ich bete darum. Und ich pflege dann zu sagen, wäre ich da dabei gewesen, dann hätte ich das da auf meine Glatze legen müssen, mit dem Wunsch, dass die Haare wieder nachwachsen, weil dank Gottes Güte habe ich sonst keine anderen Probleme. Meine Frau sagt, ja, ja, deine Probleme möchte ich haben, aber ich las einmal in einer unserer Tageszeitungen, Haarausfall ist schmerzlich für das Ego, aber Randbemerkung. Und naja, das ist schon, wenn ich sehe meine Bilder von früher und jetzt, das ist. Und dann habe ich meine Ohren gespitzt, wie kommentiert der Bischof das? Und dann sagt er so ganz trocken, we call this witchcraft. Wir nennen das Hexerei. Da dachte ich mir, der Mann spricht ein großes Wort gelassen aus. Da habe ich ihm dann die englische Version von diesem Buch Sanfte Verführung der Gemeinde gegeben. Und danach hat er mich dann gebeten, nach Tansania zu kommen und seine Pastoren zu schulen. Also das hier so am Rande. Also das Thema Wachsamkeit, seid wachsam. Und das wollen wir noch abschließend. Und dann können wir uns wirklich erholen, anhand dieser Dinge erklären, wobei die entscheidenden Zitate wiederum hier in diesem Buch aufgeführt sind. Der berühmteste Gehirnforscher war Sir John Eccles, Nobelpreisträger, gebürtiger Australier, und er hat für die wissenschaftliche Welt eine Art Bestseller geschrieben, The Self and Its Brain, das Ich und sein Gehirn. Er hat das Wort Geist bewusst nicht erwähnt, weil das ist zu sehr mit anderen Vorstellungen assoziiert. Bin ich zu schnell? Also bitte sagen, ja? Mir sagen manchmal Leute, ja, Bruder Seibel, es war ja so interessant, was Sie gesagt haben. Es war ja so schön, aber Sie waren zu schnell, ich habe nichts verstanden. Ja, das ist zu spät. Ich bin wirklich dankbar, wenn man mir eben noch, während ich hier in Schwung bin, Signal gibt. Da kann ich ja noch zurückschalten. Und diese Leute, der andere war der Wilder Penfield, haben an hochkomplizierten Versuchen erkannt, unser Gehirn kann gar nicht denken, sondern was wirklich denkt, ist eine unsichtbare Größe, die Eccles das Selbst nennt, das Ich. Und hier heißt dieser Satz, in Kürze besagt diese Hypothese, also ihr müsst euch vorstellen, das ist so wie Programmierer und Computer. Der da wirklich sozusagen die Kontrolle hat, ist nicht der Computer, sondern der Programmierer. Und während ich hier spreche, bedient sich eine unsichtbare Größe, die Bibel nennt das die Seele, wir kennen das ja von Lukas 16, reicher Mann und armer Lazarus, die biologische Maschine ist kaputt und die Person ist voll da. Der spricht, er hat Empfindungen, er erkennt den Lazarus und so weiter. Also während ich hier spreche, bedient sich eine unsichtbare Größe dieser biologischen Maschine und dann sagt hier Eccles in Kürze besagt diese Hypothese, dass der selbstbewusste Geist eine unabhängige Einheit darstellt, also unabhängig ist von der sichtbaren Dimension, unabhängig von deinem Gehirn. In Evolutionstheorie, im Atheismus, im Humanismus, Marxismus, Leninismus, Trotzkisten, Seifenkisten, was immer es da geben mag, da spricht man von der Identitätstheorie. Dein Gehirn ist identisch mit deiner Person. Wenn dein Gehirn aufhört, hört deine Person auf. Das nennt man die Identitätstheorie. Deine Persönlichkeit ist die Summe der hochkomplexen elektrophysikalischen Abläufe und das verschwindet eben. Nein, sagen diese Gehirnforscher, das Gehirn kann gar nicht denken. Da ist eine unsichtbare Realität da. Unabhängig, sich selbstbewusst, unabhängig von der Materie.